Radio Kat CH Prisma.
Die Erregung bei der geschlagenen Mehrheit war ungeheuer. Viele sprachen von sofortiger Abreise. Viele sahen bereits die Möglichkeit eines Scheiterns des Konzils überhaupt.
Kein anderes Thema hat das Zweite Vatikanische Konzil intensiver beschäftigt als der Umgang mit der Bibel. Franz Annen, Professor für Neues Testament und Rektor der Theologischen Hochschule Chur, machte in seinem Vortrag zum biblischen Aufbruch in der katholischen Kirche klar, dass die wissenschaftliche Bibelexegese vor und im Konzil hart erkämpft werden musste. Etwas einfacher hat es die Bibel als Buch für die Gläubigen gehabt.
Es ist nicht wahr, auch wenn man es immer wieder hören kann, dass die katholische Kirche bis zum Konzil der Schriftlesung der Laien misstrauisch gegenübergestanden hätte oder sie sogar verboten hätte.
Allerdings hat es im 16. Jahrhundert Einschränkungen gegeben.
Sie waren eine Reaktion darauf, dass die Reformatoren sich ganz auf die Bibel abstützten und sich im Kampf gegen die etablierte Kirche auf die Bibel beriefen.
Druck und Gebrauch von Bibeln in der Landessprache waren ab 1559 von einer Erlaubnis der römischen Inquisition abhängig. Das Lesen katholischer Bibelausgaben wurde aber 100 Jahre später wieder allgemein erlaubt. Anfangs des 19. Jahrhunderts kam es dann in Regensburg zur Gründung der ersten katholischen Bibelanstalt. Die bibelpastoralen Initiativen spürten allerdings kräftigen innerkirchlichen Gegenwind.
Die Wende brachte dann erst der Beginn des 20. Jahrhunderts und Papst Leo XIII. Mit ihm fing die tatkräftige päpstliche Förderung des Bibellesens durch Laien an. Leo XIII. Selber gründete 1902 die, wie er sie nannte, fromme Gesellschaft des heiligen Hieronymus zur Verbreitung des heiligen Evangeliums. Und er wünschte, dass alle Kinder der Kirche durch die Bibel gesättigt werden mögen.
Papst Pius X. Ließ Bibeln drucken und verteilen.
Sein Nachfolger Benedikt XV. Legte den Katholiken in seiner Hieronymus-Enzyklika 1920 erneut das Bibellesen nahe und betonte, die Heilige Schrift und die Eucharistie seien die beiden Tische, von denen die Gläubigen sich Gottes Licht und Kraft holen sollten.
Eine Formulierung, die dann vom Konzil wieder aufgegriffen wird. Die Bibel hatte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bereits einen festen Platz in der katholischen Kirche.
Der plakative Spruch, die Bibel für die Protestanten, der Katechismus für die Katholiken, stimmte immer weniger. Es war also nicht erst das Zweite Vatikanische Konzil, das die Bibel für Katholiken entdeckte und ihr den gebührenden, wichtigen Platz in der Kirche eröffnete.
Das Konzil konnte hier ernten. Was in der Bibelbewegung begonnen hatte, wurde zur gesamtkirchlichen Kraft.
Während also die Bibelbewegung seit Anfang des 20. Jahrhunderts ohne nennenswerte Anfechtungen und mit tatkräftiger Förderung durch die Päpste auf die Aussagen des Konzils über die Bibel im Leben der Kirche hinführte, hatte es die wissenschaftliche Erforschung der Bibel sehr viel schwerer. Sie war bis zum Konzil, ja während des Konzils selbst noch, hart umkämpft.
Gerade weil die Bibel im Leben der Kirche wichtiger geworden war, beobachteten die lehramtlichen Instanzen die wissenschaftliche Auslegung noch intensiver. Parallel zur Entwicklung der wissenschaftlichen Geschichtsforschung hatte man bereits im 17. Jahrhundert damit begonnen, auch die Bibel unter historischen Gesichtspunkten zu erforschen. Es entwickelte sich die historisch-kritische Exegese, allerdings fast ohne katholische Beteiligung. In der katholischen Kirche las man alle Texte, wenn sie nicht ausdrücklich als Gleichnis gekennzeichnet waren, als historische Berichte.
Die neue Betrachtungsweise der Bibel als literarisches Werk und die kritische Analyse ihrer historischen Zuverlässigkeit wurden daher als Angriff auf den Glauben der Kirche angesehen.
Papst Leo XIII. Gründete Anfang des 20. Jahrhunderts eine päpstliche Bibelkommission zur Abwehr von Irrtümern bei der Auslegung. Diese Kommission, bestehend aus Kardinälen und theologischen Beratern, hatte eine hohe kirchliche Autorität, Bis 1915 kam eine schöne Reihe von Verurteilungen zusammen.
Und dabei wurde so ziemlich alles verurteilt, was heute auch katholische Theologiestudentinnen und Studenten in der Bibelwissenschaft beigebracht wird. So wurde zum Beispiel entschieden, dass die drei ersten Kapitel der Genesis, also die Schöpfungsgeschichte und die Sündenfallgeschichte, wirklich so Geschriebenes beschreiben. Oder dass der Pentateuch, also die fünf Bücher Mose, tatsächlich von Mose geschrieben worden seien. Dass das ganze Buch Jesaja vom Propheten Jesaja selber stamme. Dass der Apostel Johannes und der Sohn des Zebedäus das vierte Evangelium verfasst habe. Dass auch die Pastoralbriefe Schriften des Paulus seien und so weiter.
Und wer aufgrund seiner Forschung meinte, etwas anderes sagen zu müssen, hatte im theologischen Umfeld bald nichts mehr zu sagen. Das ebenfalls von Leo dem 13. gegründete Bibelinstitut besorgte die Ausbildung der Exegeten und war gleichsam das wissenschaftliche Bollwerk gegen die historisch-kritische Methode. 1943 brachte Papst Pius XII. Mit der Enzyklika Divino Afflante Spiritu die Wende für die Exegese.
In seiner Enzyklika gab Pius XII. Die moderne Bibelwissenschaft für die katholischen Exegeten frei und ermutigte sie dazu, ja beauftragte sie sogar, alle wissenschaftlichen Hilfsmittel anzuwenden, um die Absicht der alten Schriftsteller und ihre Weise, Form und Kunst zu denken, zu erzählen und zu schreiben, besser kennenzulernen.
Geschrieben hatte das Lehrschreiben der Jesuit Augustin Beer, damals Rektor des Bibelinstituts und später am Konzil der große Kardinal der Ökumene. Franz Annen erinnert sich, wie Beer nach seinem Tod als Rektor des Bibelinstituts gewürdigt worden ist.
Das große Verdienst von Pater Beer als Rektor des Bibelinstitutes ist es, dass es unter ihm das Gegenteil von dem wurde, wozu es gegründet worden ist.
Doch der Kampf um die richtige Methode der Bibelauslegung ging weiter und dauerte während des ganzen Konzils. Das Bibelinstitut setzte sich jetzt für die historisch-kritische Exegese ein, die Lateranuniversität hielt dagegen.
Die Schlachtreihen waren klar. Auf der einen Seite die harten Gegner der historisch-kritischen Methode, auf der anderen die Befürworter der modernen Bibelwissenschaft. Und beide Parteien beriefen sich dabei auf Pius XII. Und seine Enzyklika Divino Afflante Spiritu.
Die Konzilsvorbereitungen lagen in den Händen der Kurie. Entsprechend fiel die Vorlage für das Konzilsplenum vom November 1962 aus. Sie hätte das Ende der wissenschaftlichen Exegese in der katholischen Kirche bedeutet. Die Mehrheit lehnte das Papier ab. Für eine Rückweisung fehlte allerdings das qualifizierte Mehr. Papst Johannes der 23. intervenierte und setzte eine neue Kommission ein, in der beide Richtungen gleich stark vertreten waren. Das neue Papier war aber noch immer nicht mehrheitsfähig. Erst die 8. stark überarbeitete Fassung der Vorlage passierte schließlich in der letzten Konzilssession die Abstimmung. Damit dies möglich wurde, hatte Papst Paul VI. Wenige Wochen zuvor noch interveniert. Er hatte Einfügungen verlangt, um die konservative Minderheit zu gewinnen.
Aber er tat es so klug und überließ für die Formulierung so viel Spielraum, dass die Kommission dann Lösungen finden konnte, die dem Anliegen des Papstes Rechnung trugen, ohne Türen zu verschließen, um deren Offenbleiben man 4 Jahre lang gekämpft hatte.
Das Konzil hat den Ball der Bibelbewegung aufgenommen und der Bibel im Leben der Kirche den gebührenden Platz gegeben. In Bezug auf die Exegese hat das Konzil erstmals und wohl endgültig Stellung bezogen. Franz Annen konnte dafür am Schluss seines Vortrags an der Theologischen Hochschule Chur auf die Bekehrung der päpstlichen Bibelkommission verweisen.
Seit dem Konzil werden die historisch-kritische Exegese und auch neuere, seither entwickelte wissenschaftliche Methoden der Bibelauslegung nicht mehr in Frage gestellt, auch wenn ihre Grenzen zum Teil unterschiedlich beurteilt werden. Eine Ausnahme machen eigentlich nur gewisse fundamentalistische Kreise. Aber es ist ausgerechnet die päpstliche Bibelkommission, die so lange die katholische Bibelwissenschaft geknebelt hatte, das muss man schon sagen, die Kommission, die nun 1993 in einem Dokument über die Interpretation der Bibel in der Kirche dieser fundamentalistischen Bibelinterpretation eine deutliche Absage erteilte.